Herzlichen Dank. Hoppla, ist schön laut. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Es war jetzt im Vorfeld ein bisschen aufregend. Letzte Woche war ich krank, lag im Bett. Da ging gar nichts. Und dann dachte ich, naja, nächste Wochenende solltest du einigermaßen aufrecht sein. Weil wenn ich nicht komme, wäre es fürs Wochenende, glaube ich, ein bisschen doof. Meine Esther wäre wahrscheinlich eingesprungen und hätte alles... von dem her bin ich umso dankbarer, heute hier sein zu können. Vielen Dank für eure Lobhudeleien. Großartig, es war nicht abgesprochen. Also ob ich wirklich so ein netter und empathischer Mensch bin, dürfen Sie sich selber ein Bild machen. Wir haben ja auch ein bisschen Zeit an diesem Wochenende, wenn Sie nicht nur heute da sind, sondern vielleicht morgen oder dann am Sonntag im Gottesdienst. Haltet alle Uhren an. Lasst das Telefon abstellen, hinter den Hund am Bellen, indem ihr ihm einen Knochen gebt. Klaviere sollen schweigen und mit gedämpftem Trommelschlag. Lasst die Trauernden nun kommen. Tragt heraus den Sarg. Lasst Flugzeuge kreisen, klagend im Abendrot, an den Himmel schreibend die Botschaft, er ist tot. Lasst um die weißen Hälse der Tauben Krebsschleifen schlagen und Verkehrspolizei schwarze Baumwollhandschuhe tragen. Er war mein Nord, mein Süd, mein Ost und West, meine Arbeitswoche und mein Sonntagsfest. Mein Gespräch, mein Lied, mein Tag, meine Nacht. Ich dachte, Liebe wäre ewig. Falsch gedacht. Die Sterne sind jetzt unerwünscht, löst jeden davon aus, verhüllt den Mond und niederreißt die Sonne, fegt die Wälder zusammen und gießt aus den Ozean, weil nun nichts mehr je wieder gut werden kann. Ein Gedicht aus 4 Hochzeiten und ein Todesfall, manche werden diesen Film kennen. Ein Gedicht über die Veränderung nach einem Todesfall. Stefan, kannst du mal kommen? Ich war in der Cafeteria der Universitätsklinik Tübingen, saß dort mit unserem ältesten Sohn. Morgens kam der Anruf, dass es meiner Frau Andrea deutlich schlechter geht. Sie war schon ein paar Tage dort in der Klinik und morgens kam dann der Anruf, es hat sich nochmal rapide verschlechtert. Als ich ankam, durfte ich nicht zu ihr rein. Später habe ich dann erfahren, in der Zeit haben sie um ihr Leben gekämpft. Als ich dann nach hinten ging, weil ich gefragt wurde zu kommen, kam mir der Chefarzt auf dem Flur entgegen. Und ich erinnere mich noch gut, wie er nur den Kopf geschüttelt hat und sagte, Herr Bitzer, wir haben Sie verloren. Wir haben getan, was wir konnten. Plötzlich war meine Frau tot. 37 Jahre alt. 4 kleine Kinder zwischen knapp 2 und knapp 11. Und unser Leben stand Kopf. Das ist jetzt gut 15 Jahre her und seitdem hat sich viel verändert. Aber dadurch, dass ich wieder sehr glücklich verheiratet bin, ich muss immer ein Zitat bringen. Meine Frau wartet schon förmlich drauf, dass ich das bringe. Nein, sie wartet nicht drauf, sie mag es eigentlich nicht so, aber ich finde es so klasse. Wir hatten einen alten Nachbarn, 88 Jahre alt. Und als ich 2,5 Jahre nach dem Tod meiner ersten Frau Brigitte geheiratet habe, hat er sich so gefreut. Und jedes Mal, wenn er sie gesehen hat, hat er gesagt, und die Frau hat sich geopfert. Wir haben nie gefragt, ob er meint wegen mir oder wegen der Kinder. Das blieb offen. Ich kann ihn auch nicht mehr fragen, er ist auch verstorben, aber ich finde den Ausdruck sehr schön. Also, dass die Frau da hinten, die so freundlich lächelt mit der Jeansjacke, das ist die Frau, die sich geopfert hat. Die kann man nachher auch gerne fragen, wie das so ist, mit dem verheiratet zu sein. Es hat sich viel verändert, auch dadurch, dass ich seitdem viele Menschen begleiten durfte. Nach dem Tod meiner Frau kamen immer wieder Menschen auf mich zu und haben gesagt, Mensch Stefan, wir haben da auch einen im Umfeld. Wir wissen gar nicht so richtig, was wir mit dem machen sollen. Da ist die Frau gestorben oder eine Frau, da ist der Mann gestorben und so. Kannst du mal mit dem reden? Und es kam immer wieder und irgendwann fiel mir auf und ich dachte so, okay, also einerseits scheint es viel Bedarf zu geben und andererseits wenig Angebot. Ihr hattet das vorhin auch gesagt, ich meine, wie kommen wir auf die aberwitzige Idee, von Haiger oder Oftilln ins Allgäu zu fahren? Ich vermute mal, weil es nicht so viele andere Angebote gab. Ich bin ja sehr dankbar, was daraus wurde. Und auch, dass ich jetzt heute hier sein kann oder wir hier sein können, ganz großartig. Und daraus hat sich diese Arbeit entwickelt. Ich bin jetzt seit vielen Jahren als Freiberufler unterwegs, begleite Trauernde, biete weiterhin solche Wochenenden an. Für Kurzentschlossene übrigens, nächstes Wochenende ist wieder so ein Wochenende im Allgäu. Also wer da wissen will, wie sowas ist, kann die beiden nachher auch gerne ansprechen. Es gibt noch Plätze. Also Allgäu, wunderschön, kann man gerne hinfahren. Aber ich leite auch drei Trauergruppen bei uns in der Region. Bin seit einigen Jahren auch als Trauerredner unterwegs und habe sonst viele Veranstaltungen, Seminare, Schulungen rund um Tod, Sterben und Trauer. Ich rede gern über den Tod, über das Sterben, über die Trauer. Das klingt komisch, ist aber tatsächlich so, weil ich gemerkt habe, dass der Tod zum Leben dazugehört. Und dass wir es sowieso nicht verdrängen können, weil es uns alle betrifft, früher oder später. Allerdings tun sich ganz viele Menschen schwer, mit dem Thema Tod umzugehen. Und man merkt dann immer, das wird so ein bisschen, man zieht sich so ein bisschen zurück. Das merken auch ganz viele Trauernde übrigens. Ich finde es immer faszinierend, ich kriege ganz viele Rückmeldungen von Leuten, wie dann Menschen mit Trauernden umgehen. Und wenn ich dann höre, neulich hat wieder einer die Straßenseite gewechselt, als er mich gesehen hat, weil er nicht mit mir reden wollte. Macht mich immer sehr traurig. Ich immer denke, ein Trauernder hat ja in aller Regel keinen Aussatz oder eine ansteckende Krankheit. Warum tun wir uns so schwer? Und ich habe irgendwann gemerkt, das liegt auch so ein bisschen an den Begriffen, die wir benutzen. Und ich lade Sie ein, einfach mal kurz mir ein paar von den Begriffen zu nennen, die Ihnen einfallen, wenn es um Tod und Sterben geht. Wir Deutschen sind ja da super kreativ, ganz viele Begriffe zu benutzen, die diese Tatsache umschreiben, weil wir uns so schwer tun, es beim Namen zu nennen. Also was fällt Ihnen ein? Was sagt man, wenn man nicht sagen will, der ist gestorben? Heimgegangen. Das ist übrigens meine schönste Schrift, also besser wird es nicht. Einfach nur zur Einstellung. Eingeschlafen. Hat uns verlassen. Umgezogen. Ist erlöst. Von uns gegangen und da war? Ist beim Herrn? Von uns gegangen und ist beim Herrn? Verschieden? Hat sich abgemacht und ist vorausgegangen. Und ich glaube, wir könnten es noch eine ganze Zeit fortsetzen, weil es da noch ganz viele Begriffe gibt. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal damit beschäftigt haben. Es gibt ja eine Auflistung, so stirbt man standesgemäß. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Der Gärtner beißt ins Gras, der Maurer springt von der Schippe, der Koch gibt den Löffel ab, der Elektriker trifft der Schlag. Der Gemüsehändler schaut sich die Radieschen von unten an, der Fechter springt über die Klinge, die Putzfrau kehrt nie wieder, der Anwalt steht vor dem jüngsten Gericht und so weiter. Das sind alles Begriffe übers Sterben. Jetzt ist, sagt man einem kleinen Kind, der Opa ist eingeschlafen. Und man wundert sich, warum der Vierjährige nicht ins Bett will. Weil der Opa ist ja eingeschlafen und dann nicht wiedergekommen. Oder der Onkel ist verreist und das Kind möchte nicht mit in Urlaub, weil der Onkel kam nicht mehr zurück von seiner Reise. Ich glaube tatsächlich, wir sind im Deutschen tatsächlich super kreativ. Das ist jetzt nur eine kleine Aufstellung. Ich habe hier noch eine ganz lange Liste und die kann man fast beliebig fortsetzen mit Begriffen, die versuchen, das Unsägliche auszudrücken. Ich bin seit vielen Jahren auch an der Polizeihochschule im Schwarzwald. Da geht es ums Thema Überbringung von Todesnachrichten. Und es gibt im Polizeialltag eigentlich keine unbeliebtere Aufgabe, als das Thema Todesnachrichten zu überbringen. Das ist Polizeiaufgabe. Und ich bin dann dabei, wenn es um diese Übungen geht, weil wir das praktisch üben müssen. Das muss man mal gehört haben in einer Übungssituation, dass man es nicht zum ersten Mal macht, wenn man dann wirklich vor einer Haustüre steht. Und wir sagen den Leuten immer, wenn du an die Haustür kommst, guck, dass du reinkommst zu den Leuten. Ich weiß nicht, wer so eine Situation schon mal erlebt hat. Also wenn die Polizei vor der Tür steht mit betroffener Miene, ist meistens kein so ein gutes Zeichen. Guck, dass ihr reinkommt, guck, dass ihr möglichst schnell irgendwo hinsetzt. Und dann muss im ersten Satz das Wort, es tut uns leid, wir müssen Ihnen leider sagen, Ihre Frau, Mutter, Mann, Tochter, wer auch immer, ist tot oder gestorben. Nicht der geht's nicht so gut oder die hatte einen Unfall oder wir haben sie leblos aufgefunden. Das ist Polizeisprech. Wenn Otto normal hört leblos, dann denkt er, dann bringt sie doch endlich ins Krankenhaus. Da muss man doch was machen. Wenn die Polizei sagt leblos, heißt das für uns tot. Bitte sagt es, sagen wir den Polizisten immer. Und das fällt wahnsinnig schwer, weil ich nicht der Überbringer der bösen Nachricht sein will. Ich als Notfallseelsorger bin dann mit dabei und ich weiß genau, wir laufen auf die Haustür zu und sobald wir da klingeln, steht das Leben einer Familie Kopf. Weil wir jetzt denen mitteilen müssen, da ist ein geliebter Mensch verstorben. Es gibt auch die Ausnahmen. Vor kurzem gab es dann eine Situation, hat man auch geklingelt, ging die Tür auf, sagt, ja, es tut uns leid, wir müssen leider sagen, dass ihr Mann verstorben ist. Sagt sie, ach endlich, kommen Sie, wir machen eine Flasche Sekt auf. Also nicht jeder, der stirbt, war geliebt. Muss man einfach aussagen, es gibt nicht nur gute Menschen. Ich erlebe das auf dem Friedhof auch immer wieder, was da an Familientragödien oftmals zutage kommt, das ist erschreckend. Aber trotzdem, ganz oft passiert es einfach, dass der Tod sehr plötzlich kommt in eine Beziehung, die intakt war oder die gut war. Und sind wir mal ganz ehrlich, also wenn ich dann im Trauergespräch höre, mein Mann und ich haben ein ganzes Leben nicht gestritten, wir waren 60 Jahre verheiratet, dann sage ich, entweder es ist gelogen oder es war furchtbar langweilig. Also kann ich mir nicht vorstellen. Also 60 Jahre verheiratet, nie streiten, da stimmt was nicht. Ja? Also eine gewisse Dynamik ist immer, ist auch ganz gut so. Ja? Und trotzdem stirbt da jemand und interessanterweise kommt der Tote eigentlich fast immer zu früh. Du hast vorhin von deiner Mutter gesagt, 96. Ja? Da kann man dann sagen, okay, da spricht man vielleicht nicht mehr von zu früh. Ja? Aber auch, also unser Nachbar, gerade der mit der, die Frau hat sich geopfert, als er starb mit 88, er war schwer krank, keine Angehörigen, ich war so seine Bezugsperson, bin immer wieder mal besucht. Als er starb, war ich überrascht. Ich habe mich immer gewundert, weiß nicht, wer von Ihnen auch das heimliche Hobby hat, meine Mutter hatte das und ich glaube, ich habe es geerbt, in der Zeitung die Todesanzeigen lesen. Ja, macht das sonst jemand? Sie dürfen sich outen, bleibt unter uns. Okay. Da steht eine Todesanzeige, steht drin, plötzlich und unerwartet, verstarb nach langer Krankheit im Alter von 94. Und ich habe lange Jahre gedacht, irgendwas habt ihr nicht verstanden, oder? Also lange Krankheit, 94, plötzlich und unerwartet, findet den Fehler. Als dann unser Nachbar mit 88 starb, schwer krank, lungenkrank etc. etc. und ich so überrascht war, dachte ich, hoppla, was ist denn jetzt? Ja, der Tod kommt tatsächlich plötzlich und unerwartet. Und dann höre ich immer, was ist denn eigentlich besser? Also ganz oft auch in den Trauergruppen das Gespräch, ist es besser, wenn jemand plötzlich verstirbt, also Herzinfarkt, Verkehrsunfall, sonst irgendwas, oder wenn man Abschied nehmen konnte? Dann sage ich, naja, die Frage ist ein bisschen müßig, weil wir können es uns in aller Regel nicht aussuchen. Und dann ist ja auch die Frage, für wen ist es besser? Also für den Verstorbenen ist ein plötzlicher Herzinfarkt oder ein Autounfall etc. unter Umständen schön, weil er kriegt nichts mehr mit, keine Schmerzen, zack, tot. Eine junge Frau in der Trauergruppe, ihr Lebensgefährte ist beim Motorradfahren tödlich verunglückt. Und er starb bei seiner großen Leidenschaft. In einer Kurve, Fahrfehler, zack, tot, sofort. Für ihn war es schön. Also nicht, dass er tot ist, schön, aber sein Tod war irgendwie, ja, er hatte bis zum Schluss Spaß und dann war es halt plötzlich vorbei. Für die anderen ist es furchtbar. Aber andersrum auch. Eine Frau sagte, Stefan, ich habe jetzt 16 Jahre lang meinen schwerst pflegebedürftigen Vater versorgt. Und ich konnte nie was richtig machen. Wurde immer nur angemotzt. Ganz ehrlich, ich bin jetzt froh, dass er tot ist. Und das mit dem Abschied nehmen ist auch so eine Sache. Ich habe mich von meiner Frau Andrea nicht verabschiedet. Sie kam ins Krankenhaus, ihr ging es nicht so gut. Ja, man wusste nicht so richtig, was sie hat, als dann ihre Diagnose kam, eine sehr seltene Krankheit, eine Amyloidose, kennt kein Mensch. Von Diagnose bis Tod waren es 10 Tage. Und sie rief, ich kann es nicht mehr genau sagen, an welchem Tag, sie rief zwischendurch mal an, sagte, Stefan, kannst du mit den Kindern kommen, ich möchte mich von euch verabschieden. Und ich habe ihr am Telefon noch gesagt, was redest du da für Scheiße? Also manchmal in so einer Situation braucht man drastische Worte. Was redest du von verabschieden? Ich komme, bin dann hingefahren und habe zu ihr gesagt, ich sage dir tschüss, bis morgen, aber von verabschieden will ich nichts mehr hören. Weil ich es nicht denken konnte. Ich konnte den Gedanken nicht, weil ich wollte den Gedanken gar nicht zulassen, dass meine Frau vielleicht sterben könnte. Es deutete da schon manches drauf hin, aber ich habe es überhaupt nicht wahrgenommen. Und als ich dann so weit war, da konnte sie nicht mehr. Wir haben uns nicht verabschiedet. Ich habe mich auch von meinen Eltern nicht verabschiedet. Meine Mutter verstarb 2005, 2,5 Jahre vor meiner Frau, viel zu früh mit Mitte 60 an Lungenkrebs. Und ich bin öfters hingefahren. War schon lange Zeit, habe lange Zeit nicht mehr zu Hause gewohnt. Bin immer wieder mal hingefahren, war bei ihr. Und ich dachte jedes Mal, wenn ich ihr jetzt sage, du Mama, danke für alles, danke, dass du eine tolle Mama warst, dann klingt es ja gleichzeitig so, jetzt ist es rum. Jetzt habe ich keine Hoffnung mehr. Jetzt verabschiede ich mich. Und das wollte ich nicht. Ich wollte mich nicht verabschieden. Ich wollte nicht, dass sie stirbt. Mein Vater starb dann 10 Tage nach meiner Frau, am 2. Geburtstag unseres Jüngsten. Und auch da war ein Abschied nicht möglich, weil es ihm zu dreckig ging. Also von dem her ist die Frage auch ein bisschen müßig. Ist es besser, wenn man Zeit hat oder ist es besser, wenn es plötzlich ist? Wir haben in aller Regel keine Wahlmöglichkeit. Aber was in beiden Situationen ähnlich ist, dass wir völlig vor den Kopf gestoßen sind und dass plötzlich die Welt umgedreht ist, dass alles auf dem Kopf steht. Wir tun uns unglaublich schwer, über den Tod zu reden. Dabei haben wir in Deutschland eine Sterblichkeitsrate von 100%. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal drüber nachgedacht haben. Das ist in anderen europäischen Ländern übrigens nicht anders. Ich habe gehört, es ist ein weltweites Phänomen. Und dann merkt man das auch, und manche, die das selber erfahren haben, an unserem Umgang mit Trauernden. Zum Teil ist es super abenteuerlich, wie Menschen mit anderen umgehen, die um einen wertvollen Menschen trauern. Und was man sich da alles so anhört, das ist manchmal nicht zu glauben. Warum ist es so? Weil uns der Tod hilflos macht und weil wir es nie gelernt haben, mit Hilflosigkeit umzugehen. Keiner von uns will hilflos sein. Keiner von uns will ohnmächtig sein. Und es gibt in unserer aufgeklärten und informierten Gesellschaft auch immer für alle und für alles eine Lösung. Früher hat man immer gesagt, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann frag die gelben Seiten. Die Zeiten sind vorbei. Heute frage ich Google oder wen auch immer. Und es gibt für alles Experten. Waschmaschine, die Kontrollleuchte blinkt, gucke ich mal kurz, ah, alles klar, muss man das und das machen. Ich habe sonst irgendein Problem, weiß ich, kenne ich jemand oder ich weiß jemand, den ich fragen kann, etc. Umgang mit Tod und Sterben macht uns hilflos. Wir sind auch deshalb so hilflos, weil der Tod so endgültig ist. Und das begegnen wir immer wieder, weil wir nicht darauf vorbereitet sind. Und ich denke immer wieder, das ist so wie bei kleinen Kindern, die Verstecke spielen. Ich bin sicher, Sie haben das schon mal erlebt. Ja, so Pimpfis, so laufende Meter, ja, spielen Verstecke und der eine steht irgendwo in der Ecke und hält sich die Augen zu und sagt, du siehst mich nicht. Naja, also nur weil du mich nicht siehst, heißt es nicht, dass ich dich nicht sehe. Und ich habe oft den Eindruck, wir Erwachsenen sind nicht anders. Wir machen die Augen zu vor dem Tod und sagen, solange ich ihn nicht sehe, solange es mich nicht betrifft, ist es auch nicht real. Und plötzlich überholt es uns dann rechts. Ich habe in meiner Beratung und auch in den Trauergruppen vor allem mit Jüngeren zu tun. Und das sind in aller Regel Menschen, wo die Verstorbenen nicht, wie man so schön sagt, eines natürlichen Todes gestorben sind, sondern tatsächlich deutlich vor der statistisch errechneten Zeit. Im Moment haben, glaube ich, neugeborene Mädchen eine Lebenserwartung von 83, meine ich, und die Jungs ein bisschen weniger. Es gleicht sich an. Ich glaube, bei den Jungs liegt die geringere Lebenserwartung auch daran, dass sie einfach manchmal ein bisschen bekloppt sind, was ihre Lebensgestaltung anbelangt oder nicht so gesund leben. Ich weiß es nicht, aber es gleicht sich wohl an. Aber nicht jeder wird 83, nicht jede Frau und jeder Mann 79. Manche werden tatsächlich älter, die gibt's definitiv. Vor kurzem ging ja noch so eine Meldung durch die Presse, dass eine Frau, ich glaube in den USA war, das mit 104 noch einen Fallschirmsprung gemacht hat. Sie gilt jetzt als älteste Frau, die jemals einen Fallschirmsprung gemacht hat. Das war so ihr Ziel. 4 Tage später, danach ist sie dann verstorben. Es war irgendwie auch, ja, aber sie hat ihren Wunsch noch erfüllt bekommen. Aber es gibt ganz viele, die einfach deutlich vor der Zeit sterben. Andrea mit 37, dein Vater auch viel zu früh, eure Männer viel zu früh. Und ich bin sicher, da gibt es noch manche andere Beispiele heute Abend hier. Nein, der Tod beschäftigt uns nicht immer gleich und fordert uns auch nicht immer gleich heraus. Es kommt sicherlich auch ein bisschen darauf an, wer da stirbt und in welcher Beziehung ich zu ihm stehe. Als meine Oma starb, war das schlimm für mich. Wir hatten ein sehr enges Verhältnis. Sie starb mit, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, ich glaube, sie war 86. Haben viele Jahre gemeinsam in einem Haus gewohnt, sie oben, wir unten. Und es war eine super Oma. Und das war schlimm. War wirklich schlimm. Aber irgendwie war es auch, naja, Omas sterben einfach auch mal. Das ist irgendwie, das ist jetzt nicht zum ersten Mal passiert, sondern das kommt tatsächlich mal vor. Als meine Mutter dann mit 67 starb, das war schon sehr dramatisch. Da sagte jemand damals, na 67 ist aber kein Alter zum Sterben. Ich sage, ja, das stimmt, aber wir legen das fest. Was ist denn ein Alter zum Sterben? Und diejenigen, die Traueranzeigen lesen, werden wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch immer ein bisschen nervöser, weil sie sagen, oh, jetzt kommen immer mehr Jahrgänge meines Geburtsjahrgangs. Und dann kommt so der Gedanke, schleicht sich langsam an, das könnte ja ich sein. Als Andrea dann starb, dann wurde es richtig krass. Und das ist übrigens auch oftmals ausschlaggebend dafür, wie sehr man das nachvollziehen kann, was Trauer bedeutet. Das Leben meines Nachbarn, der damals noch gelebt hat, als Andrea starb, hat sich durch den Tod von Andrea nicht wirklich verändert. Wenn wir uns jetzt über die Straße unterhalten haben, dann hat er nur noch mit mir geredet, nicht mehr mit Andrea. Sein Leben blieb ansonsten unverändert. Das Leben meiner Lieblingspatentante, sie sagt immer, naja, du sagst Lieblingspatentante, du hast ja nur eine, aber es ist halt auch meine Lieblingspatentante, hat sich durch den Tod meiner Frau nicht verändert. Sie hat sehr gelitten und hat uns sehr unterstützt damals. Aber ihr Alltag wurde dahingehend verändert, wenn sie jetzt bei uns anruft oder damals dann bei uns anrief, sind entweder meine Kinder oder ich ans Telefon und nicht mehr Andrea. Ihr Alltag ging ganz normal weiter. Ja, sie hat sehr getrauert, gar keine Frage. Mein Alltag und der meiner Kinder stand Kopf. Und zwar komplett. Und deswegen fällt es Außenstehenden auch wahnsinnig schwer, oftmals nachzuvollziehen, dass eben der Tod eines Menschen, eines nahen Angehörigen, eines geliebten Menschen nicht nach 3 Monaten wieder gut ist. 3 Monate ist aber meine subjektive Wahrnehmung, kriegt inzwischen ein Trauernder zugestanden. Und nach 3 Monaten geht es dann so los und dann sagt er, ja, ach, du bist immer noch traurig. Ja, aber du musst doch jetzt mal nach vorne schauen. Ja, weißt du, das Leben geht doch weiter. Und ich habe dann immer wieder gesagt, ja, das Leben geht weiter, das ist so. Und ich hätte gerne, das war am Anfang so mein Wunsch, haltet die Uhren an. Ihr könnt doch nicht so tun, als wäre nichts. Warum fährt denn da draußen der Linienbus vorbei? Warum tun denn alle so, als wäre nichts passiert? Meine Frau ist tot, ich hätte am liebsten zum Fenster rausgebrüllt, wenn ich Kraft gehabt hätte. Ja, das Leben geht weiter und das ist sicherlich auch gut so. Aber der Tod geht auch weiter. Und ja, mir geht's gut und ich kann das von Herzen sagen. Ich bin sehr dankbar für mein Leben, nicht zuletzt natürlich auch dank Brigitte und dank meiner Kinder und toller Freunde und dank dem, dass Gott mich unglaublich versorgt und beschenkt hat. Aber Andrea ist auch heute noch tot. Und ich hätte Brigitte nicht geheiratet, wenn Andrea noch leben würde. Und deswegen einem Trauernden zu sagen, na jetzt stelle ich mich so an und guck doch mal nach vorne und das Leben geht weiter und die Zeit heilt alle Wunden etc. Lass stecken. Das hilft keinem Mensch. Mal ganz davon abgesehen, dass ein Trauernder sowieso am Anfang zumindest überhaupt kein Gespür für Zukunft hat. Weil heute ist es schrecklich. Was morgen kommt, da will ich noch gar nicht dran denken, weil die Kraft reicht, wenn es gut läuft bis heute Abend. Was ist denn dann Trauer? Was fällt Ihnen denn ein, wenn Sie das Stichwort Trauer hören? Was gehört denn zur Trauer dazu? Was sind denn so Ausdrucksformen von Trauer? Auch da sammeln wir einfach nochmal kurz. Hilflos? Tränen? Verlust, Schmerzen, alleine, Bitte? Training, Tränen, genau, die haben wir da schon, genau. Leere, Erschöpfung, Verbitterung, und auch diese Liste könnte man noch eine ganze Weile lang weiterführen, weil da unglaublich viel dazugehört. Natürlich sind nicht immer alle zu jedem Tages- und Nachtzeit hilflos oder haben Schmerzen oder fühlen sich allein oder sind erschöpft oder verbittert. Ich war zwischendurch, und das traut man sich ja gar nicht so richtig sagen, ich war wahnsinnig wütend auf Andrea. Ich weiß, sie wollte nicht sterben. Aber ich habe irgendwann so gedacht, ich habe auch mit ihr geredet. Vor einiger Zeit hat mich mal eine Trauernde gefragt, du Stefan, wie ist es denn eigentlich, darf man mit Verstorbenen reden? Sei klar, warum denn nicht? Komisch wird es nur, wenn sie antworten. Dann wird es ein bisschen schwierig. Aber ich kenne fast keinen Trauernden, der nicht mit dem Verstorbenen redet. Stehst auf dem Friedhof oder sonst irgendwas und sagst, du, jetzt muss ich dir mal erzählen, was ich gestern erlebt habe. Finde ich völlig normal, ist auch völlig in Ordnung. Und ich habe zu Andrea gesagt, weißt du, du sitzt jetzt auf Folge 7 und spielst Harfe oder was auch immer du da tust. Ich habe nicht wirklich eine Idee. Ich bin davon überzeugt, dass es dir gut geht. Aber ich habe hier die ganze Scheiße in der Hacke. Ich habe hier 4 kleine Kinder. Ich muss gucken, wie das geht. Ich hätte damals die Trauerfeier nicht bezahlen können, weil wir keinerlei Rücklagen hatten. Ich wusste gar nicht, wo anfangen, wo aufhören. Ich war zu der Zeit arbeitslos. Es war alles zu viel. Dann starb mein Vater noch und also es war nur Chaos. Ich sage, tolle Wurst, Wolke 7, Harfe spielen und ich hier mitten im Schlawassel. Natürlich ist das Quatsch, ja? Weil sie ja nicht sterben wollte und mich allein lassen wollte. Und trotzdem hatte ich so eine Wut, das darfst du aber niemand sagen, weil sonst wirst du sofort eingeliefert. Wenn du nur sagst, dass du zornig bist oder dass du so eine Wut im Bauch hast. Die Kraft hatte ich auch nicht lange. Manchmal war ich einfach auch nur hilflos oder enttäuscht oder leer oder erschöpft. Ich habe vor einigen Jahren mal ein schönes Bild, ein schönes Beispiel gesehen, was Trauer bedeutet. Und ich habe Ihnen hier mal was mitgebracht, das ist nur immer ein bisschen herausfordernd. Wir reden ja immer davon, dass das Herz ein Ausdruck von Liebe ist. Wenn wir jemanden lieben, dann wird es oftmals mit einem Herz ausgedrückt. Wenn ich irgendjemandem eine Nachricht schicke, wenn ich meiner Frau eine Nachricht schicke und sage, ich freue mich, wenn du nachher kommst, schicke ich ihr nur ein Herzchen hinterher. Ha, wie romantisch. Und manchmal ist es dann aber tatsächlich so, dass unser Herz gebrochen wird. Und jetzt muss ich das Mikro mal kurz weglegen, weil sonst, ich brauche 2 Hände. Manchmal passiert es dann, dass unser Herz gebrochen wird. Was passiert dann? Entstehen Tränen raus. Und es ist andersrum auch so, dort wo Tränen geweint werden, hat es meistens mit Liebe zu tun. Deswegen ist ja immer die spannende Frage, was ist denn eigentlich Trauer? Und ich werde immer wieder auch gefragt, wie lange geht denn die Trauer? Das heißt, wie lange geht denn die Liebe? Trauer ist Ausdruck von Liebe. Bei mir in der Trauergruppe sitzt keiner, der sagt, ich bin froh, dass die Alte fort ist. Die kommen nicht. Die machen eine Flasche Sekt auf. Aber die, die in der Trauergruppe sitzen, die, die auch noch 5 Jahre noch sagen, ich kann es immer noch nicht fassen, dass meine Frau, mein Mann, wer auch immer tot ist, das sind die Menschen, die geliebt haben und die immer noch lieben. Die Liebe hört dann nicht einfach auf. Aber was mache ich dann damit? Da kommt halt nichts mehr zurück. Der andere antwortet nicht mehr, der reagiert nicht mehr auf meine Liebesbekundungen oder auf meine Ansprache, auf mein, ich möchte dir so gern erzählen, was ich gerade erlebe. Wir waren da auf dem Forgenhof da unten im Allgäu, ein Haus, ihr könnt es bestätigen, traumhafte Lage, also ich kenne fast kein schöneres Seminarhaus. Ich mache noch ein bisschen Werbung, vielleicht kommt ja jemand nächstes Wochenende. Wir sitzen beim Frühstück oder im Seminarraum mit Blick auf die Berge, auf den Forgensee, im Hintergrund die Königsschlösser, Neuschwanstein etc. Und dann könntest du heulen vor Glück, weil es so schön ist, hast aber niemanden, mit dem du das teilen kannst. Das macht keinen Spaß. Deswegen ist es dann so Trauerwochenend immer ganz gut. Da stehen noch 5 andere, die auch heulen und auch traurig sind, dass es niemand erzählen können, aber dann heult man wenigstens miteinander. Das ist dann manchmal ganz wertvoll. Es gibt mancherlei Herausforderungen, mancherlei Dinge, die Trauernden oft schwerfallen und mit denen sie zu kämpfen haben. Und natürlich trauert jeder anders. Und es ist auch ganz schwer, da irgendwelche Linien festzulegen. Aber es gibt so ein paar Gemeinsamkeiten. Ich werde immer wieder bei Veranstaltungen vorgestellt. Ich bin dir dankbar, dass du es nicht gemacht hast. Der Herr Bitze ist ein echter Experte für Trauer. Da würde ich ein bisschen widersprechen, weil Experten wissen, wie es geht. Und ich sage das nicht als Understatement, sondern ich sag mal, ich habe relativ wenig Ahnung. Ich weiß nicht, wie deine Trauer geht. Ich weiß auch nicht, was für dich richtig ist. Und was für dich richtig sein mag, ist für dich vielleicht ganz falsch. Von dem her bin ich da super zurückhaltend. Aber doch gibt es so ein paar Linien und so ein paar Herausforderungen, die Trauernde oft ähnlich erleben. Und manches davon hat tatsächlich mit der Angst zu tun. Heute Abend möchte ich nur drei Bereiche kurz mit Ihnen ansprechen, wo es um diese Angst geht. Bei der ersten Angst geht es um die Vergangenheit. Bei der zweiten um die Gegenwart. Und bei der dritten um die Zukunft. Das erste ist die Angst zu vergessen. Die Vergangenheit ist in Gefahr. Bertolt Brecht sagte das einmal: Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt. Ich sage das bei Trauerfeiern immer wieder: Wir konnten nicht verhindern, dass du gehst, aber wir können verhindern, dass du vergessen wirst. Und gleichzeitig höre ich das immer wieder von Trauernden, dass sie große Sorge haben, dass der Verstorbene in Vergessenheit gerät. Mir ging es kurz nach dem Tod von Andrea so, dass ich ihre Stimme vergessen habe. Und ich habe mich selber geschämt dafür. Ich dachte, was bist denn du für ein Ehemann, dass du die Stimme deiner Frau vergisst? Hast du sie doch nicht geliebt? Du kriegst ja dann die wildesten Gedanken, ist ja oftmals auch nicht mehr so ganz rational. Und ich war echt verzweifelt, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe Andreas Stimme immer so gern gehört und plötzlich ist sie weg. Ich höre sie nicht mehr, das gibt es doch nicht. Dann fiel mir ein, sie hat bei uns den Anrufbeantworter besprochen. Und damals Handy etc., 2008 war das noch nicht so ganz. Ich habe mir dann extra so ein Diktiergerät gekauft und ihre Stimme vom Anrufbeantworter aufgenommen, damit ich die Stimme bewahren kann, damit ich sie später auch nochmal abhören kann. Anrufen war schwierig. Und so ist es bei ganz vielen. Da kommt eine Frau zur Familienfeier. Familie ist immer die gleiche Zusammensetzung, jeder hat auch seinen festen Platz. Der Platz, wo die ganzen letzten 30 Jahre ihr Mann saß, ist leer, weil er verstorben ist. Keiner von dieser Festgemeinschaft erwähnt auch nur mit einer Silbe ihren Ehemann. Alle tun so, als hätte es sie nie gegeben. Und sie sagt: Stefan, ich bin fast verrückt geworden. Haben die denn alle vergessen? Nein, nee, wahrscheinlich nicht, aber keiner hat sich getraut, was zu sagen. Am ersten Todestag kann es sein, dass sich noch jemand meldet. Am zweiten Todestag wird es schon ganz dünn. Und die Erfahrung sagt, spätestens ab dem dritten ruft keiner mehr an. So ist es auch mit den Geburtstagen von Verstorbenen. Und andersrum ist es genau für Trauernde, sind diese Gedenktage, diese Jahrestage so wichtig. Und ich habe so viele Leute, die sagen, jetzt ist es 4 Jahre her und die Woche vor dem Todestag, ich weiß noch genau, was wir zu welchem Tageszeitpunkt gemacht haben. Und jetzt waren wir im Krankenhaus und jetzt hat der Arzt das gesagt und dann war das und dann war das. Und dann bist du da völlig alleine, weil keiner sich mehr dafür interessiert. Weil das Leben der anderen ja schon lang weitergegangen ist, weil ihr Alltag ja unverändert ist und inzwischen wieder ganz normal ist. Und dein Alltag ist besonders in diesen Zeiten rund um Jahrestage, Todestage, Hochzeitstage, Geburtstage, Weihnachten, Ostern, Silvester super herausgefordert. Und dann ist keiner da, mit dem du das teilen kannst. Keiner, der mal nachfragt. Und nein, da braucht es nicht lange Ergüsse und Mensch und ja und was ich dir schon lange sagen wollte und überhaupt und mit deiner Trauer und dies und das. Oftmals reicht tatsächlich eine WhatsApp oder SMS oder was auch immer. Ich schreibe deine Leuten schon und erst 5 Jahre. Oder ich denke heute an dich. Und mir tut es so gut, wenn Leute mir heute noch nach 15 Jahren, Andrea ist 2008 verstorben, jetzt haben wir 23, nach 15 Jahren am 8. Februar noch eine kurze Nachricht schreiben, dann weiß ich nämlich jemand war das Datum damals oder vielleicht auch ihr Geburtstag so wichtig, dass er sich in den Kalender geschrieben hat. Wow. Dass wir das vergessen, ist ganz normal. Und wenn wir von vergessen reden, dann bin ich der Erste, der das tut. Ich bin wahnsinnig vergesslich. Aber manchmal schaffe ich es mir tatsächlich auch, solche Daten in den Kalender zu schreiben. Und dann reicht eine kurze Nachricht. Und ich bin sicher, die wissen, wovon ich rede, die können das bestätigen. Wie schön das ist, wenn ich merke, dass auch noch 2 Jahre, noch 3 Jahre, noch 5 Jahre auch jemand anders noch an diesen Menschen denkt und ich nicht der Einzige bin. Ich merke es auch mit meinen Kindern. Meine Kinder haben oft gesagt, Papa, wie war denn das bei dir früher als Kind? Ich sage, ich weiß es nicht, ich habe es vergessen. Aber meine Mama können wir nicht mehr fragen, die hätte es gewusst. Ja, wenn jemand stirbt, dann ist die Vergangenheit in Gefahr. Die große Angst des Vergessens. Wenn jemand stirbt, dann steht auch die Gegenwart Kopf. Und dann kommt die große Angst des Untergehens. Plötzlich ist alles anders, auch man selbst. Ich bin normalerweise ein Mensch, und so habe ich mich selber erlebt, der gerne Verantwortung übernimmt, der gerne vorangeht, der gerne Entscheidungen trifft, fällt mir nicht wirklich schwer. Telefonieren ist für mich kein Problem. Ich kenne viele, die sagen, oh, telefonieren, ich schreibe lieber einen Brief oder eine E-Mail oder irgendeine Nachricht oder so. Aber so. Telefon muss nicht unbedingt. Ist für mich in aller Regel überhaupt kein Thema. Und ich sage, es geht doch viel schneller, ich rufe kurz an, da muss man nicht lang hin und her. Ich weiß noch, in der Zeit nach Andreas Tod, für mich war ein Telefonat am Tag völlig ausreichend, dass ich den Rest des Tages völlig platt auf dem Sofa lag. Und ich dachte, was ist denn mit dir los? Und das Spannende ist ja, dass ich gerade nach dem Tod eines geliebten Menschen mich selber gar nicht mehr kenne. Mich selber ganz anders wahrnehme. Ich mich selber ganz anders verhalte. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, bin ich Männlein oder Weiblein oder sonst irgendwas. Was ist denn? Das, was mir bisher leicht fiel, fällt mir jetzt wahnsinnig schwer. Das, was mir bisher Spaß gemacht hat, habe ich überhaupt keine Lust mehr dazu. Manches, was mir bisher locker von der Hand ging, schaffe ich gar nicht mehr. Und so weiter und so fort. Und dann kommt zu diesem Verlust eines lieben Menschen noch dazu, dass ich hier in Gefahr stehe, mich selber zu verlieren. Und ich mich selber erstmal ganz neu sortieren muss. Ganz viele Trauernde sind zum Beispiel wahnsinnig vergesslich. Und man kriegt die Vollkrise, wenn man merkt, dass man ganz viele Sachen nicht mehr weiß. Und dann kommen solche Situationen, dass tatsächlich der Schlüssel dann im Kühlschrank liegt oder dass eine Freundin sagt, du, das hast du mir jetzt gerade schon 3-mal gesagt. Und ich sage, nein, das habe ich dir nicht. Doch, das hast du mir gerade schon 3-mal gesagt, etc., etc. Und ich fange an, mir Sorgen zu machen, ob bei mir noch alles stimmt. In dem Fall gibt es eine gute Nachricht, das ist die Trauerdemenz. Die gibt es tatsächlich, ist nachgewiesen, die wird auch wieder besser. Also das wird anders. Meine Theorie ist, die ist nicht wissenschaftlich erwiesen, also bitte nicht zitieren, aber vielleicht regt sich's an zum Nachdenken. Meine Theorie ist, bei der Trauerdemenz, der Körper sagt, du brauchst deine Kraft gerade zum Überleben. Weil Trauer ist zunächst mal einfach nur Überleben, nichts anderes. Und dann reduzieren wir mal alles andere, was sonst noch Kraft braucht. Und Erinnerung, das ist gerade nicht so wichtig, lass stecken. Deswegen empfehle ich Trauernden immer, leg dir möglichst an verschiedenen Stellen im Haus einen Zettel hin und einen Stift dazu, dass du die Sachen gleich aufschreiben kannst. Dann ist die Gefahr des Vergessens nicht ganz so groß. Aber eine wahnsinnig große Angst, selber unterzugehen. Ganz viele Trauernde schlafen schlecht. Auch das ist so ein Phänomen. Auch dazu habe ich eine Theorie, die ist auch nicht wissenschaftlich erwiesen, aber ich finde, sie klingt ganz gut. Schlaf ist sowas Ähnliches wie Ohnmacht. Also wenn ich schlafe, bin ich nicht handlungsfähig. Und nicht handlungsfähig sein, das haben wir angesichts des Todes erlebt. Und diese Situation und dieses Erleben würden wir gerne in Zukunft vermeiden. Deswegen schlafen Trauernde so schlecht ein, weil sie dann handlungsunfähig sind. Wenn man im Bett liegt nachts, also manche zappeln wohl oder irgendwas, aber normalerweise bist du, wenn du schläfst, handlungsunfähig. Deswegen schlafen Trauernde so schlecht. Und allein zu wissen, dass es anderen auch so geht, ist oftmals schon eine große Entlastung. Wenn du dann in der Trauergruppe sitzt und einer sagt, sitzt da mit so Augenringen wie ein Panda und der andere sagt, was ist denn mit dir? Ja, ich schlafe so schlecht und ich weiß gar nicht, was los ist. Der andere sagt, du, mir geht's genauso. Echt? Und der Dritte sagt, ja, das kenne ich. Und der Vierte sagt, ja klar, seit Wochen kann ich nicht schlafen. Dann ist es zwar schade, dass es den anderen auch so geht, aber es erleichtert mich trotzdem, dass ich nicht der Einzige bin. Das ist wie mit der Kindererziehung. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Ich dachte eine Zeit lang immer, die anderen Familien, die haben immer alles im Griff. Die Eltern haben immer alles im Griff. Und die Kinder sind immer alle, laufen sauber in der Spur und so, das ist alles tutti. Nur bei uns klappt es nicht. Und wenn du dann mal ein bisschen hinter die Kulissen guckst, merkst du, die anderen denken genauso. Und bei den anderen funktioniert auch nicht alles. Und da läuft auch mal ein Kind aus der Spur und gerät nicht so, wie es die Eltern gerne gehabt hätten und die Großeltern sich das immer gewünscht haben. Und dann ist es zwar für beide Familien nicht so schön, dass es da Kinder gibt, die vielleicht nicht ganz so wohlgeraten sind, aber gleichzeitig auch entlastend, weil es vielleicht nicht nur an den Eltern liegt, sondern manchmal auch an den Kindern oder den Umständen oder an Corona oder was auch immer. Geteiltes Leid ist manchmal eben auch halbes Leid. Ich vermute, manche von Ihnen kennen Ronja Räubertochter. Astrid Lindgren hat ja großartige Werke geschrieben und Ronja Räubertochter, gibt es ein Zitat, das ich auch als Überschrift für meine Trauergruppen habe. Da heißt es, lange saßen sie dort und hatten es schwer. Sie hatten es gemeinsam schwer und das war ein Trost. Leicht war es trotzdem nicht. Und das ist was ganz Entscheidendes, dass ich dann einen Austausch finde, dass ich dann Menschen finde, die ein bisschen nachvollziehen können, wie es mir geht. Ich hatte das Vorrecht, jetzt in den letzten Jahren immer wieder mal von meiner Geschichte erzählen zu dürfen, wobei ich immer sage, es geht mir nicht um meine Geschichte. Eine Frau sagte jetzt vor kurzem, Stefan, du bist so ein bisschen Botschafter der Trauernden. Und er dachte, ja, da finde ich mich wieder. Das möchte ich sein. Ich möchte die Stimme erheben für die Trauernden. Ich möchte eine Bresche schlagen und möchte meine Reichweite nutzen, um darüber zu reden. Und dann kann ich davon erzählen und dann kriege ich Rückmeldungen wie, danke, dass du so ehrlich bist. Danke, dass du das gesagt hast. Endlich hat es mal jemand ausgesprochen. Mir geht es genauso. Danke, dass ich nicht alleine bin. Und ich denke, wir brauchen das viel mehr und die Trauernden brauchen das auch viel mehr. Gegenseitige Unterstützung. Es gibt genug Leute, die uns das Leben schwer machen durch blöde Sprüche oder blöde Hinweise oder da muss man halt und das wird schon wieder. Dann ist es doch umso wertvoller, wenn wir da gegenseitig füreinander da sind. Und sei es nur, dass wir von dem erzählen, was uns schwerfällt und wir merken, wir sind auf diesem Weg nicht alleine. Eine Frau kam 16 Jahre nach dem Tod ihres Mannes auf eines meiner Wochenenden und sie sagte dann, ich komme erst jetzt dazu, mich um mich selbst zu kümmern. Bisher waren die Kinder dran. Und ich dachte, wie hast du das 16 Jahre lang ausgehalten? Das ist so beinahe unmenschlich. Die große Angst, selber unterzugehen. Und ein drittes, die Zukunft wird fraglich. Die Angst, alleine zu sein. Als mein Vater dann starb, hat mein Bruder, der ein Jahr älter ist als ich, und ich uns angeschaut und gesagt, jetzt sind wir die Ältesten. Jetzt ist ganz viel Erinnerung gegangen mit den Eltern. Wir waren beide verheiratet zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise ich war da schon nicht mehr verheiratet, als mein Vater starb, sondern schon 10 Tage verwitwet. Und wir wussten, die Zukunft wird jetzt anders. Familientreffen müssen wir jetzt gestalten. Mein Vater war auch in der großen Verwandtschaft immer der, der vieles organisiert hat. Und irgendwie war mir klar, das ist es wahrscheinlich meine Aufgabe. Als ich mit Andrea, als wir geheiratet haben und dann auch über Kinder geredet haben, haben wir gesagt, wir könnten uns vorstellen, 4 Kinder zu kriegen. Waren wir uns beide einig. Wir waren beide jeweils zu dritt, also jeder hat jeweils 2 Geschwister. Und wir haben gesagt, 3 ist immer so eine blöde Zahl. Das sind nur 2 gegen 1. Und 4 ist irgendwie ein bisschen entspannter. Jetzt gucken wir mal, wie es so wird. Also nicht 4 Vierlinge auf einmal und mal gucken und wie das so geht. Und wenn es überhaupt gelingt, auch das ist ja überhaupt keine Garantie. Und ich kenne sehr viele Leute aus meinem Umfeld, die keine Kinder kriegen, obwohl sie es gerne hätten. Und wir haben tatsächlich 4 Kinder bekommen. Im Nachhinein habe ich gesagt, wer kommt auf die aberwitzige Idee, 4 Kinder zu kriegen? wenn er wüsste, dass seine Frau mit 37 stirbt. Es war nicht geplant, dass ich 4 Kinder nachher alleine großziehe, beziehungsweise nachher mit Unterstützung von Brigitte. Es war nicht geplant, dass die Kinder in so jungen Jahren plötzlich keine Mama mehr haben. Und was Schlimmeres kann da eigentlich nicht passieren. Und dann kommen gleich manche andere Fragen. Für mich die spannende Frage. Einer sagte dann, ja, jetzt musst du den Kindern eben die Mama ersetzen. Und mir war relativ schnell klar, das kann ich gar nicht. Ich bin ja schon genug damit herausgefordert, als Vater für sie da zu sein, weil die Kraft einfach auf dich gereicht hat. Aber ich kann ihnen nicht die Mutter ersetzen. Ja, da gab es die Oma, da gab es Freundinnen, da gab es Leute. Aber brauchen sie nicht wieder eine weibliche Bezugsperson? Kann ich wirklich alleine bleiben, obwohl ich doch so gerne verheiratet war? Und die nächste spannende Frage ist, wer nimmt mich denn jetzt noch secondhand? Und dann kam die Frau, die sich geopfert hat. Ich zitiere das so gerne, ich freue mich jedes Mal. Wir kannten uns vorher schon, Brigitte war sehr enge Freundin von Andrea. Und dann hat sich unsere Beziehung verändert. Und ja, dann kamen danach auch Sprüche. Also einer, der 2,5 Jahre nach dem Tod seiner Frau wieder eine andere heiratet, der kann mir nicht erzählen, dass da nicht vorher schon was lief. Und das tut weh. Nein, da lief vorher nichts. Wir haben uns verstanden, ja? Und Brigitte war mit Andrea eng befreundet. Und du musst damit rechnen, dass es irgendwelche schlauen Menschen gibt, die sagen, was, jetzt schon? Na, du hast ja wohl nicht getraut um deine Frau. Hast deine Frau doch nicht so geliebt, hä? Und jetzt startest du nochmal durch. Und das tut echt weh. Und gleichzeitig war ich super dankbar, dass Brigitte, die damals bis dahin glückliche Singlefrau war, auch die gibt's, gesagt hat, ja, ich lasse mich auf das Abenteuer ein. Und ihr war von Anfang an bewusst und das hatten wir auch intensiv beredet und im Vorfeld besprochen. Und auch sie hat sich's nicht leicht gemacht. Sie hat gesagt, okay, der Mann ist zwar ein bisschen größenwahnsinnig, mit dem leben zu wollen oder ein bisschen, naja, ist schon ein spezieller Typ, aber den gibt's nur mit 4 Kindern. Und wir haben es im Umfeld manches Mal erlebt, dass jemand einen Witwer, eine Witwe geheiratet hat, da waren Kinder und die Beziehung ging auseinander, weil es mit den Kindern nicht funktioniert hat. Und das ist ein Abenteuer. Ich meine, das ist sowieso ein Abenteuer, wenn du Kinder hast, auch wenn es die leiblichen Eltern sind, aber wenn dann noch ein nicht leibliches Elternteil dazukommt. Und dieses Stief ist ja nicht wirklich sehr prickelnd, einfach schon vom Ausdruck. Und da bin ich den Brüder Grimm bis heute böse, dass sie den Stiefbegriff so ins Negative gezogen haben. Die Stiefmutter in den Märchen ist grundsätzlich böse. Es gibt keine guten Stiefmütter. Die will irgendjemand vergiften oder verbrennen oder sonst irgendwas. Also Stief ist immer so ein bisschen... Dann kam irgendwann auf, okay, wir nennen es nicht mehr Stief, wir nennen es Bonusmutter. Ganz ehrlich... Für mich klingt das nicht wirklich besser. Ich finde, Brigitte hat inzwischen einen sehr guten Begriff für sich gefunden, darf ich sagen, oder? Brigitte redet von den Kindern von Beutekindern. Also es sind ihre 4 Beutekinder, die hat sie mit erbeutet. Es gibt keinen guten Begriff. Und es ist auch keine einfache Situation. Und es ist ein großes Wagnis. Und ich habe mich damals auch gefragt, ja, ich wünsche mir wieder eine Partnerin. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, kann ich das nochmal? Und habe ich eine Garantie, dass Brigitte jetzt mit mir alt wird, wie ich mir das wünschen würde? Was passiert, wenn sie in 3 Jahren auch eine Diagnose kriegt und auch stirbt? Schaffe ich das? Und dann war mir klar, es gibt nur eine Alternative. Entweder du probierst es, und gehst das Risiko ein und das Risiko besteht immer, dass jemand nicht alt und lebenssatt stirbt, sondern früher. Oder du lässt es und bleibst alleine. Und dann war mir das Risiko doch lieber. Und ich bin sehr dankbar. Und wir leben auch tatsächlich sehr im Heute, Hier und Jetzt. Dazu gibt es dann morgen Abend auch noch ein bisschen mehr. Viele Ängste spielen eine Rolle. Mit wem kann ich die besprechen? Er hört mir zu. Und ich merke immer wieder, Neulich hat mich jetzt wieder jemand gefragt, Stefan, du hast so viel mit Tod und Sterben und Trauernden zu tun, ist das nicht furchtbar und zieht dir das nicht total runter? Und dann sage ich, nee, ich mache das tatsächlich sehr gerne. Und zwar, weil Trauernde für mich unglaublich dankbare Menschen sind und eigentlich überhaupt nicht anspruchsvoll und leider auch nicht verwöhnt. Ein Trauernder ist eigentlich dann schon dankbar, wenn du ihn nicht zulaberst, wenn du ihm nicht versuchst, die Welt zu erklären und warum das jetzt so sein musste. Und wenn du ihm die blöden Sprüche ersparst. Und ich sage das auch, ich sage das nicht leichtfertig und ich sage das auch nicht gerne, aber ich stelle immer wieder fest, oder es ist zumindest meine subjektive Beobachtung, dass fromme Menschen sich da oftmals am schwersten tun. Ich habe das vor kurzem erst in einem Interview gesagt, wenn du einem trauernden Menschen sagst, der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln, wenn ich sowas mitkriege, dann könnte ich kotzen. Weil ich es furchtbar lieblos finde. Einem anderen irgendwelche Bibelverse um die Ohren zu hauen und zu meinen, ich hätte den anderen dann getröstet, hat mit Trost gar nichts zu tun. Trauernde sind deshalb so dankbare Menschen, weil sie gerne jemand hätten, der ihnen mal zuhört. Zu mir sagte vor Jahren mal eine Frau, die sehr viel Not und Elend erlebt hat, Stefan, ich wünsche mir keinen Trost, sondern ich wünsche mir jemand, der meine und seine Hilflosigkeit aushält und für mich da ist. In der Ausbildung zum Notfallseelsorger, die ich vor einigen Jahren gemacht habe, war für mich ein ganz zentraler Satz und es ist auch ein zentraler Satz für meine Arbeit, die ich tue, mach die Ohnmacht zu deinem Freund. Wir hatten es vorher auch schon, die Hilflosigkeit und Ohnmacht, die mögen wir nicht. Keiner von uns mag hilflos sein, die Männer sowieso nicht. Aber wir sind es ganz oft. Und angesichts von Tod und Trauer sind wir hilflos und sind wir ohnmächtig. Ich höre von Esther, ihr Mann ist gestorben, ich nehme das jetzt mal als Beispiel. Was soll ich ihr denn sagen? Das wird schon wieder. Du bist ja noch jung, du kannst ja noch mal heiraten. Alles Sprüche, die tatsächlich kommen. Ich habe hinten auf dem Tisch hinten gibt es diese Trauer-Bullshit-Bingo-Karte. Können Sie sie gerne nachher mitnehmen. Die können Sie sich zu Hause an die Tür hängen. Jeder, der Sie besucht, kann Sie die Sprüche mal durchlesen. Die kann er sich sparen. Das wird schon wieder etc. Das ist völliger Quatsch. Ja? Ich will Sie aber ja irgendwie trösten. Ich will ja irgendwas machen. Nein, ich kann Sie nicht trösten. Und ich bin inzwischen fest davon überzeugt, ich kann mit Worten einen anderen Menschen nicht trösten. Wir können gerne nachher diskutieren, Sie dürfen gerne versuchen, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Ich glaube, es geht nicht. Ich kann einem Trauernden nicht sagen, was ihn per se tröstet. Auch diese Sprüche, du kannst dich jederzeit melden, wenn du was brauchst, lass stecken. Ein Trauernder hat nicht die Kraft, sich zu melden. Geh vorbei oder ruf an oder... Dann habe ich von Leuten gehört, fand ich großartig. Eine Frau sagt, sie wohnt im Mehrfamilienhaus, auf gleicher Ebene, Wohnungstür weiter, wohnt eine andere Frau. Die stellt ihr jeden Abend um 18 Uhr eine Kanne Tee vor die Tür. Die hat sich extra 5, 6 Thermoskannen gekauft. Und sie weiß, um 18 Uhr steht bei mir eine Kanne Tee vor der Tür. Die klingelt nicht, die fragt nicht, wie es mir geht, etc. etc. Die stellt mir nur eine Kanne Tee vor die Tür. Und dann hole ich die rein und dann trinke ich den Tee und wenn ich ihn gerade nicht trinken will, dann wird er kalt oder manchmal schütte ich ihn auch weg, ist egal. Und irgendwann, wenn ich mal wieder ein paar Kannen habe, dann stelle ich sie ihr wieder vor die Tür und sie sagt, Stefan, das tut mir so gut zu merken, da ist jemand da, da hat mich jemand nicht vergessen. Ein anderer sagt zu ihrer Freundin, ich rufe jeden Abend um 18 Uhr bei dir an. Wenn du magst, geh ran. Wenn du nicht magst, lass klingeln. Und wenn du nicht rangehst, verlass dich drauf, ich rufe am nächsten Tag wieder um 18 Uhr an. Freunde von mir haben damals gesagt, Stefan, wir wollen dir was Gutes tun, wir haben uns überlegt, wir kochen für euch Essen. Und wir bringen es dir einmal im Monat tiefgefroren und wir machen das ein ganzes Jahr lang. Und das haben die gemacht. Da mussten wir nicht über den Tod meiner Frau sprechen. Da mussten wir nicht drüber sprechen, wie es mir geht. Ein Freund hat es dann immer gebracht, das Essen, hat mir die Tiefkühltruhe gefüllt, die Tiefkühltruhe und Tiefkühlschrank, großartig. Ich konnte dann immer abends überlegen, habe ich morgen Zeit oder Lust oder Kraft zu kochen oder taue ich was auf. War dann übrigens immer sehr liebevoll auf den eingefrorenen Sachen lag dann immer ein Zettel dabei, bitte nimm die Plastikfolie weg, bevor du das in den Ofen schiebst, etc. Weil Männer sind ja doof und können nicht kochen. Also ich fand es total lieb, habe mich immer drüber gefreut. Es hat mich wahnsinnig entlastet. Und ja, im Endeffekt hat es mich auch getröstet, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht alleine. Aber nicht mit Worten. Also da gibt es schon manches, was wir tun können. Aber ich brauche da nicht unbedingt Worte dazu. Deswegen war ein zweiter Satz, der für mich in der Ausbildung zur Notfallseelsorge ganz zentral war, es geht darum, qualifiziert die Klappe zu halten. Nicht die Straßenseite zu wechseln, nicht nie mehr anrufen, nicht den Kontakt abbrechen. Das erleben übrigens ganz viele Trauernde, dass Menschen plötzlich wegbrechen, dass sich die Leute, mit denen ich gerechnet hätte, dass sie sich plötzlich nie mehr melden. Nein, da sein, mit aushalten. Auch mal eine halbe Stunde aufs Sofa zu sitzen, ohne was zu sagen. Aber dem anderen deutlich zu machen, du bist nicht alleine. Und dann zuhören. Und ich sage immer, ich finde es eigentlich traurig, dass es so Menschen wie mich geben muss. Ich verdiene mein Geld, eigentlich, wenn man es ein bisschen flapsig formuliert, mit zuhören. Vor Jahren kam eine Frau zu mir, Lebensgefährte war vor kurzem verstorben, guckt mich mit großen Augen an, Herr Bitzer, können Sie mir helfen? Und ich sage, nein, das kann ich nicht. Und du merkst, wie es bei ihr rattert und sie denkt, wo bin ich hier nur gelandet, warum bin ich hierher gekommen, was ist das für ein Vogel, komischer Vogel? Ich dachte, der kann mir irgendwie helfen, also was mache ich denn hier, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Das heißt, ich kann Ihnen nicht helfen im Sinne von Ihrer Situation verbessern. Das ist nämlich oftmals das, was wir versuchen. Da kommt einer zu mir, die Esther sagt, mein Mann ist verstorben, jetzt muss ich irgendwas machen, dass das wieder gut geht. Und wenn wir nachher auseinandergehen, dann muss die wieder lachen. Du verstehst das jetzt als Beispiel, ja? Nein. Aber was ich machen kann, ist ihnen zuhören. Und vielleicht habe ich ein, zwei Impulse für sie zum Weiterdenken, wo sie dann überlegen müssen, ob ihnen das vielleicht hilft oder ob da was dabei ist für sie. Und dann hat sie anderthalb Stunden geredet und sagt danach, Herr Bitzer, Sie haben mir sehr geholfen. Sage ich, habe gar nichts gesagt. Sagt sie, aber sie haben zugehört. Und ich glaube, das ist das, was wir am meisten für Menschen tun können, die trauern, deren Leben plötzlich Kopf steht, da sein, eine Schulter anbieten, ein Taschentuch, was zu essen machen, den Rasen mähen, im Winter den Schnee schippen, die Steuererklärung machen, die Reifen wechseln, etc., etc., und uns die blöden Sprüche sparen. Und einfach mal zuhören und versuchen, vielleicht ihnen wieder ein bisschen Mut zu machen. Ich erlebe es auch bei Eltern, deren Kind, von denen ein Kind verstorben ist, ganz oft als große Herausforderung, weil auch die zwei ganz unterschiedlich miteinander mit der Situation umgehen. Meistens sind es die Männer, die dann sagen, so, jetzt ist es auch mal wieder gut, also jetzt können wir nicht immer, und die Frauen sagen, nee, so schnell werde ich nicht damit fertig. Und es ist leider so, dass Ehen von Paaren, bei denen ein Kind gestorben ist, oft auseinandergehen. Zusätzlich zu dem Verlust, den sie schon mal erlebt haben. Und dann gibt es Trauergruppen, da gibt es Angebote von Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, großartig. Wir haben eine Frau in der Trauergruppe, die kommt seit 11 Jahren. Und das ist immer so ein bisschen, wenn da neue kommen und man macht so eine kleine Vorstellungsrunde und sie dann sagt, ich bin jetzt seit 11 Jahren dabei, dann merkst du immer bei der, was so lange und dauert das so lange? Und sie sagt immer, ich komme mit meinem Leben eigentlich ganz gut klar. Aber das ist für mich der einzige Ort, wo ich noch über meine Trauer reden darf. Weil die Leute aus meinem Umfeld alle sagen, du jetzt, also 11 Jahre, was ist mit dir? Ich brauche aber noch so einen Ort, wo ich mal sagen kann, dass ich immer noch mal traurig bin, dass mir immer noch mal schwerfällt, dass ich immer noch mal weinen muss, dass mir die Jahrestage schwerfallen und manch anderes. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Thorsten Sträter kennt, so ein, weiß ich was er ist, Kabarettist oder Komödiant oder irgendwas, also der hat verschiedene, im Fernsehen taucht er öfters mal auf. Von ihm habe ich mal die am wenigsten hilfreichen Sätze bei einer Depression gehört. Er selber hat mit Depression zu tun gehabt und hat sich damit beschäftigt. Und ich dachte, ja, das trifft auch auf Trauernde sehr gut zu. Die am wenigsten hilfreichen Sätze bei einer Depression. Erstens, das wird wieder. Zweitens, du denkst einfach zu viel nach. Drittens, das ist doch alles nur Kopfsache. Viertens, ich könnte das ja nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Fünftens, anderen geht es viel schlechter als dir. Sechstens, denk doch mal positiver. Siebtens, und das fand ich sehr spannend, du musst einfach mehr vor die Tür. Und Thorsten Sträter sagte dann, ich muss nicht mehr vor die Tür, ich muss nur gedanklich weniger vor den Zug. Ich kenne viele Trauernde, die zumindest am Anfang ihrer Trauer ernsthaft über Suizid nachdenken. Weil sie sagen, was soll ich denn noch hier? Mein Leben ist doch jetzt auch vorbei. Und dann helfen so Sprüche, du musst einfach mehr vor die Tür, leider überhaupt nicht. Und ein achtes, lach doch mal. Auch nicht wirklich hilfreich. Ein kurzer Ausblick noch, ein Thema, womit wir uns morgen Abend noch mehr beschäftigen werden und zum Teil auch morgen Nachmittag. Kann man sich auf Tod und Sterben vorbereiten? Ja, man kann Verantwortung übernehmen, manche Dinge klären. Das, was man klären kann. Thema für morgen Nachmittag, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Bestattungsvorsorge, Testament etc. Ja, man kann sich mit seinen Lieblingsmenschen darüber unterhalten und oftmals tut es schon gut, einfach sich einzugestehen, ich weiß auch nicht so richtig, aber ich würde gerne mal mit dir drüber reden, auch wenn es schwerfällt. Sind übrigens oftmals in Familien sind es ganz spannende Gespräche. Egal wer da anfängt. Wenn die Eltern anfangen und sagen, du, ich möchte mal mit meinen Kindern über meinen Tod reden und wie ich mir das alles vorstelle, die Kinder dann, oh, hör mal bloß auf, wir wollen nicht und da wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Wenn die Kinder Initiative ergreifen und sagen, wir würden gerne mal mit euch reden, wie ihr euch das vorstellen, dann sagen die Eltern, ja, wie geht's euch nicht schnell genug oder was? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Vielleicht ist der heutige Abend auch so ein Anlass, das mal mit seiner Familie anzusprechen. Wir waren da bei so einem Vortrag und der Typ hat gesagt, es wäre mal ganz gut, darüber zu reden. Vielleicht hilft es ja. Man kann lernen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil man es früher oder später sowieso braucht. Man kann der Tatsache ins Auge sehen, dass alle von uns früher oder hoffentlich viel später sterben werden. Man kann versuchen, mit seinen Mitmenschen im Reinen zu sein. Man kann vieles tun, wo man sich vorbereiten kann. Und nein, man kann sich doch nicht vorstellen, wie es dann wird. Trauer lässt sich nun mal nicht üben. Und solange ich nicht selber erlebt habe, wie das ist, wenn einer, zwei, drei, fünf geliebte Menschen gestorben sind, habe ich auch keine Idee davon, wie es einem Trauernden gehen kann. Und dann wäre es ganz gut, ich würde mich mit meinen Aussagen ein bisschen zurückhalten. Mir hat damals eine, weiß gar nicht, wer das war, irgendjemand gesagt, du Stefan, ich weiß, wie es dir geht, mein Meerschweinchen ist vor kurzem auch gestorben. Ich dachte, ja, das war sicherlich schlimm für dich mit einem Meerschweinchen, aber dein Meerschweinchen mit meiner Frau zu vergleichen, finde ich doch ein bisschen steil. Nein, vorstellen kann man es nicht, sich's nicht, aber, und das ist die gute Nachricht, man kann es überleben. Und wenn mein Leben, und das, wenn ich irgendwie von mir erzähle, nur ein Beispiel dafür ist, dass man so eine Situation, wie ich sie damals erlebt habe, überleben kann und es irgendjemand ermutigt hat, dann bin ich schon dankbar. Ja, es ist nicht leicht. Und ich würde heute nicht sagen, es ist immer leicht und es ist alles jetzt so, ja, meine Frau ist halt gestorben, ja, ist ja nicht so schlimm. Doch, das ist schlimm, das ist auch heute noch schlimm. Und Andrea fällt auch heute noch, auch wenn ich wieder glücklich verheiratet bin. Und ich bin froh, das mit Brigitte teilen zu können, weil Brigitte auch um ihre Freundin trauert und mit mir trauert um meine Frau und um die Mutter unserer Kinder. Das Ziel der Trauer ist für mich deshalb, die Erinnerungen und die gemeinsame Geschichte so in den neu zu gestaltenden Alltag zu integrieren, dass der Verstorbene nicht in Vergessenheit gerät und trotzdem neues Leben möglich wird. Und das geht. Und die Perspektive gibt's. Und dafür bin ich super dankbar. Es gibt noch manches mehr, auch hinten zu entdecken. Ich habe Ihnen auch noch eine Karte mitgebracht. Manche haben gesagt, diese Trauerbullshit-Bingo, die ist so böse, das ist so negativ, das steht nur drauf, was man nicht darf. Deswegen gibt es auch noch die positive Karte Wünsche der Trauernden, wo so drauf steht, was sich Trauernde oftmals wünschen, darf man sehr gerne mitnehmen. Hinten liegen auch viele Bücher. Ich habe mal ein paar mit hier vorgenommen, weil ich die Ihnen noch kurz zeigen möchte. Es gibt hervorragende Kinderbücher und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich finde ja immer, Kinderbücher sind für Erwachsene mindestens genauso gut geeignet wie für die Kinder. Ein, wie ich finde, hervorragendes Buch geht Sterben wieder vorbei. Kinderfragen für Kinder kindgerecht beantwortet. Können auch Erwachsene unglaublich davon profitieren. Ein Buch aus der Reihe Wieso, Weshalb, Warum? Abschied, Tod und Trauer. Ich liebe ja diese Bilderbücher, wo man so Sachen aufklappen kann. Das darf man als Erwachsener gar nicht sagen, dass man sowas noch mag. Ich finde es total klasse. Das ist so eins. Ja? Also es macht richtig Spaß, da mal gucken, was verbirgt sich hinter der Klappe und so. Mal reingucken. Da liegen noch manche andere hinten. Tolle Sachen dabei. Ein Buch von einer sehr guten Freundin von mir, ein Stück untröstlich. Anja hat ihren Lebensgefährten verloren und hat in der Zeit, in seiner Krankheitszeit, einen Blog geschrieben im Internet. Also nicht auf einem Blog Papier, sondern ein Blog im Internet mit G. Und hat diesen Blog nachher als Buch zusammengefasst. Und ich habe irgendwann zu ihr gesagt, Anja, du weißt schon, dass Leute das lesen können, was du da schreibst. Das ist super ehrlich und super tiefe Einblicke. Und gleichzeitig bin ich super dankbar, weil man mal merkt, wie es jemand gehen kann. Ich finde, sie schreibt fantastisch. Ich kann das Buch nur sehr empfehlen. Ein anderes Buch auch von einer Freundin und Kollegin von mir, Christine Kemkes, Abschied gestalten. Da geht es darum, wie kann ich die letzte Wegstrecke gut gestalten. Das ist ein ganz neues Buch, erst vor kurzem erschienen. Wie kann ich mich auf meinen Tod vorbereiten? Was kann ich tun? Wie kann man Trauerfeiern gut gestalten? Etc. Und zum Thema Sterben, was wir für ein gutes Sterben tun können, von einem Professor der Palliativmedizin, Sven Gottschling, Leben bis zuletzt. Er sagt, und das finde ich ein ganz großartiges Zitat, ich behandle keine Sterbenden, sondern Lebende, die bald sterben werden. Lohnt sich, darüber nachzudenken. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die sagen, oh, lesen ist nicht so meins und oh, so dicke Bücher und alles. Und dann sage ich, okay, sehe ich ein. Und als Trauernder ist es eh schwierig, so dicke Schmöker zu lesen. Aber es gibt ein Buch, das du eigentlich gelesen haben solltest. Die andere Seite der Liebe, das ist relativ dünn. Und das ist für Trauernde und für Menschen aus deren Umfeld. Und ich habe es schon vielen empfohlen und viele haben gesagt, woher kennt er mich? Woher weiß der, wie es mir geht? Der beschreibt meine Situation. Großartiges Buch, kann ich nur empfehlen. Und gestatten Sie mir zum Schluss noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Annette hat es vorhin schon erwähnt. Ein Buch, sie hat es noch in grün, das ist die alte Auflage. Inzwischen gibt es in blau, liegt draußen, Trauer durch Leben. Ein kleines Büchlein, das ich vor einigen Jahren mal geschrieben habe, für Trauernde und vielleicht auch für Menschen aus deren Umfeld, mit einigen Impulsen. Draußen steht so ein kleiner Einkaufswagen. Wir machen ein kleines Tauschgeschäft, Sie nehmen das mit, Sie lassen mir 85 da, werden hoffentlich alle glücklich damit. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es noch Fragen gibt, wahrscheinlich, also gerne in der großen Runde. Ansonsten gibt es danach noch ganz viel Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Ich bin noch eine ganze Zeit heute Abend hier und auch das ganze Wochenende noch. Margarete wird auch noch sagen, wie es weitergeht. Auf dem Flyer stehen auch die anderen Termine noch. Schauen Sie sich bei den Büchern um. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie geblieben sind und vielleicht sogar morgen wiederkommen. Dankeschön.